ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Kreml hat seine Drohung gegenüber dem Westen noch einmal bekräftigt, den Einsatz weitreichender Waffen bis nach Russland hinein nicht zu erlauben. Der ukrainische Präsident Selenskyj will noch in diesem Monat nach Washington reisen, um dort einen sogenannten Plan für den Sieg zu präsentieren. Und im Gazastreifen ist die erste Runde der Polio-Impfkampagne erfolgreich abgeschlossen worden. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 13. September um 17 Uhr. Die russische Regierung hat heute noch einmal die Warnung von Kreml-Chef Putin bekräftigt, eine Genehmigung für die Ukraine, westliche Langstreckenwaffen gegen Ziele in Russland einzusetzen, werde den Krieg ausweiten. Kreml-Sprecher Peskow sagte, Putins Botschaft sei zweifellos bei den Adressaten angekommen. Putin hatte ja gestern gesagt, dies komme einer direkten Konfrontation mit dem Westen gleich und würde das Wesen und den Umfang des Konflikts verändern. Darüber haben wir auch heute früh an dieser Stelle berichtet. Laut Bundesregierung stellt sich die Frage nach einer solchen Genehmigung für deutsche Waffen derzeit sowieso nicht. Die aktuelle Diskussion drehe sich vielmehr um Waffen, die Deutschland gar nicht geliefert habe. Das hat Regierungssprecher Hebelstreit heute gesagt. Also muss man sich angesichts der Drohungen aus Moskau keine weiteren Sorgen machen? Mein Kollege Tim Krohn hat darüber mit dem Gastgeber des erfolgreichen NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien, Carsten Schmiester, gesprochen. Er hat ihn gefragt, ob er trotz der Drohungen weiter gelassen bleibt.
Ja, so gelassen wie es geht, wenn man über Atomwaffen redet. So richtig ruhig kann man bei dem Thema nicht sein. Aber wenn man sich mal die Geschichte dieses Krieges anguckt und die Zahl der Drohungen, die wir schon gehabt haben, das ging ja relativ schnell los damit, dass vor allem Dmitri Medvedev, der stellvertretende Chef des Sicherheitsrates in Russland, so als Putins Kettenhund immer wieder diese Waffen ins Gespräch gebracht hat, immer neue rote Linien gezogen hat. Die wurden dann überschritten, eine nach der anderen. Es ist eigentlich nichts passiert. Es gab dann ab und zu neue Drohungen. Und wenn man sich das heute anguckt, du hast es gerade gesagt, Putin hat gesagt, das Wesen des Krieges würde sich ändern. Das ist auf der nach oben offenen Medvedev-Skala bestenfalls eine 3. Er hat ja nicht mal gesagt, wir setzen Atomwaffen ein. Das heißt, das ist noch sozusagen die Grundstufe der Eskalationsdrohung, die wir da miterleben. Und daraus kann man sicherlich lesen, dass die Unruhe heute bei mir genauso groß ist wie vor 2 Wochen, wie vor 1,5 Jahren. Sie ist da, aber sie dominiert nicht irgendwie meine Gefühle und macht mir nicht schreckliche Angst.
Andererseits haben wir ja zum Einmarsch in die Ukraine damals schon mal sehr schmerzhaft lernen müssen, dass man Putin und seine Worte durchaus ja sehr ernst nehmen müsse.
Das ist wahr, aber da geht es ja nun um konventionellen Krieg. Atomare Waffen sind oder Nuklearwaffen sind da eine ganz andere Geschichte. Und das ist Putin, das ist seinen Militärs mit Sicherheit auch klar. Es wird ja immer spekuliert, es könnte sein, dass er vielleicht nicht die ganz große, ich sag's jetzt mal salopp, Bombe auspackt, sondern mit in ihrer Wirkung begrenzten taktischen kleineren Atomwaffen auf dem Gefechtsfeld, in der Nähe des Gefechtsfeldes Ziele angreift. Vielleicht auch einfach nur so eine Bombe über dem Schwarzen Meer mal detonieren lässt als Warnung. All das ist aber mittlerweile ja auch schon durchdacht worden, strategisch durchdacht worden. Der Westen hat seine Antwort formuliert, insbesondere die USA haben ganz klar gesagt, die Reaktion wird kräftig, sie wird signifikant, sie wird vermutlich nicht nuklear sein, aber doch groß und konventionell. Das heißt, Russland muss klar sein, wenn wir diese Karte ziehen, dann eskalieren wir den Krieg eben nicht nur im Westen, sondern auch in unserem eigenen Land und das ist allen Militärs klar, dass das überhaupt kein Weg sein kann. Da gibt es keinen Gewinner auf keiner Seite.
Wie werden sich jetzt die USA zum Beispiel verhalten? Also werden die grünes Licht geben, damit die Ukraine auch mit westlichen Waffenzielen im Inneren Russlands angreifen kann?
Das ist noch offen. Es gab in dieser Woche einen Bericht des Guardian, der britische Regierungskreise zitiert und sagt, es gibt wohl doch die Bereitschaft Großbritanniens zumindest, der Ukraine die Freigabe zu erteilen mit aus Großbritannien gelieferten Storm Shadow Marschflugkörpern, die relativ weit fliegen können. Was ich jetzt gerade lese, ist unter anderem ein Bericht der New York Times vor dem Treffen von Keir Starmer, also dem britischen Premier, mit Präsident Biden. Die sagen, es könnte sein, dass die Regierung in Washington bereit ist, der Ukraine den Einsatz solcher Langstreckenraketen im russischen Hinterland zu genehmigen, unter der Bedingung, dass es sich nicht um von den USA gelieferte Waffen handelt. Das heißt, auch das deutet auf britische Waffensysteme hin. Ich nehme allerdings an, und alles deutet darauf hin, dass wir heute an diesem Freitag das offiziell bestimmt nicht erfahren, wenn wir es überhaupt tun. Da gibt es diesen Begriff strategische Ambiguität, die heißt, oder das bedeutet eigentlich, dass man den jeweiligen Gegner über das, was man vorhat, im Unklaren lässt. Und das ist, denke ich, das, was da gerade auch überlegt wird. Eventuell wird diese Freigabe gegeben werden, in den nächsten Tagen vielleicht. Wir werden es frühestens dann merken, wenn die erste dieser Waffen auch tatsächlich eingesetzt wird. Und dann wird man auch erst sehen, wie Russland reagiert.
Auch Außenminister Blinken, der hat jetzt also sehr, ja, so sinngemäß gesagt, wir werden das nach Bedarf anpassen. Also man hält sich da wirklich sehr bedeckt. Vielleicht müssen wir das an dieser Stelle, Carsten, nochmal erklären, warum das mit den westlichen Waffen aus ukrainischer Sicht so wichtig wäre. Also eben Ziele weit im Inneren Russlands, rund um Moskau beispielsweise, angreifen zu können.
Ja, oder auch vor Moskau, dazwischen. Es geht eigentlich nach meiner Meinung um zwei Dinge. Es geht zum einen um ganz einfach Flughäfen. Die Russen greifen ja Gebiete in der Ukraine an mit Gleitbomben. Das sind herkömmliche Bomben, salopp gesagt, denen man Flügel rangeschraubt hat und ein Navigationssystem. Die können von russischen Flugzeugen aus relativ sicherer Distanz abgeworfen werden und fliegen dann über die Grenze auf Ziele in der Ukraine. Deren Startplätze möchte die Ukraine natürlich gerne zerstören und auch diese Flugzeuge möchte die Ukraine zerstören. Und Punkt zwei, das sind dann strategische Ziele wie Logistikzentren oder auch Kommandozentren der russischen Armee weit hinter den Linien. Auf diese Art und Weise will man einfach die Fähigkeit der russischen Armee einschränken, weiterhin diesen sehr aggressiven Krieg gegen die Ukraine zu führen, indem man einfach sagt, wir schieben den Nachschub einen Riegel vor und wir hindern sie daran, weiterhin zivile Ziele in der Ukraine wie die Energieversorgung zum Beispiel anzugreifen, obwohl die schon zu 80% jetzt zerstört ist. Also wenn es denn tatsächlich käme, käme es sehr spät, aus ukrainischer Sicht wahrscheinlich sogar zu spät.
Und zur Erinnerung, nun gibt es ja jetzt schon westliche Waffen oder auch Panzer, die auf russischem Boden agieren, und zwar in der Grenzregion um Kursk. Dort hat jetzt eine russische Gegenoffensive begonnen. War die quasi mit eingepreist oder kommt die doch eher überraschend für die Ukraine?
Ich glaube, die war eingepreist. Das ganze Manöver dort in der Region Kursk hatte ja den eigentlichen strategischen Zweck, russische Kräfte dort zu binden, beziehungsweise die Russen zu zwingen, Kräfte aus dem östlichen Teil, aus der wirklichen Front, wo die Ukraine unter Druck ist, abzuziehen zur Verteidigung eigenen Territoriums in der Region Kursk. Das hat so nicht funktioniert. Die Russen haben den Schwerpunkt weiterhin auf den Angriffen Richtung Pokrovsk. Und bislang hatten wir den Eindruck, sind bereit, zumindest in Kursk hinzunehmen, dass die Ukrainer sich dort eingraben. Das haben sie auch. Was ich aktuell lese, ist, dass diese Gegenoffensive noch nicht vielleicht den großen Erfolg hat. Da seien Gebiete zurückerobert worden, die von der Ukraine noch gar nicht wirklich in Besitz genommen worden sind. Die russischen Truppen seien schwach. Allerdings hören wir auch, dass Moskau jetzt kampferprobtere Truppen tatsächlich nachführt, um eventuell dann doch die Region um Kursk zu befreien.
Soweit Tim Krohn im Gespräch mit Carsten Schmiester, Gastgeber des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute erneut die aus seiner Sicht zögerliche Haltung des Westens für den Einsatz der gelieferten weitreichenden Waffen auf russischem Territorium kritisiert. Bei einem Auftritt in Kiew sagte er, diese Waffen seien notwendig, um den Kriegsverlauf zu ändern und um Russland zu zwingen, Frieden zu suchen. Er hoffe, dass es in Washington und London bald keine Fragen zum Zweck dieses Einsatzes von weitreichenden Waffen mehr geben werde. Außerdem hat er ein Treffen mit US-Präsident Biden noch im September angekündigt, um diesem einen sogenannten Plan für den Sieg vorzustellen. Dabei gehe es um ein System einander bedingender Entscheidungen, mit denen die Ukraine hinreichend Kräfte erhalte, um den Krieg auf einen Frieden hinzusteuern. Dafür sei Kiew jedoch auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten angewiesen. Und wir blicken noch auf die Lage im Gazastreifen. Dort ist die erste Runde der Polio-Impfkampagne nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation erfolgreich beendet worden. Laut WHO-Generaldirektor Tedros haben etwa 560.000 Kinder unter 10 Jahren eine erste Dosis gegen Kinderlähmung erhalten. Ursprünglich war von 640.000 Jungen und Mädchen dieser Altersgruppe die Rede, aber die Zahl sei zu hoch geschätzt gewesen, hieß es. Die Kinder brauchen demnach in 4 Wochen alle eine zweite Impfdosis, um vor einer Ansteckung geschützt zu sein. Die Zahl der Schulkinder im Gazastreifen wird auf 625.000 geschätzt. Und für diese beginnt in diesen Tagen das neue Schuljahr. Doch die Schulen, in die sie vor dem Gazakrieg gegangen sind, sind entweder beschädigt, zerstört oder zur Unterkunft für die zahlreichen vertriebenen Palästinenser geworden. Unser Team im Studio Tel Aviv hat mit Lehrern und Schülerinnen in dem Küstengebiet über die Situation gesprochen. Jan-Christoph Kitzler darüber, wie man inmitten von Krieg und Zerstörung trotzdem lernen kann.
Es klingt wie eine normale Schule, doch wenn man sieht, wie im Gazastreifen das neue Schuljahr beginnt, dann wird klar, nichts ist hier normal. Der Unterricht findet im Zelt statt. Basma Abdul-Majid Fares Al-Gara ist eine junge Mathelehrerin. Früher hat sie in Gaza-Stadt unterrichtet. Jetzt ist sie in der sogenannten humanitären Zone im Südwesten des Gazastreifens. Das Schwierigste ist das Wetter. Es ist so heiß, dass man es im Zelt nicht aushält. Und dann der Sand und die Sauberkeit. Wir versuchen es, aber es ist schwer. Dazu kommt noch die Instabilität der Schüler und dass sie oft den Ort wechseln müssen. Da gibt es einen ständigen Wechsel. Aber wir versuchen, so viele es geht, zusammenzubringen. Und dann die Entfernungen. Ich komme von der Al-Aqsa-Universität. Das ist weit. Es ist schwer herzukommen. Und dann fehlt es an allem. Lehrmaterial, Ventilatoren, Internet und vieles andere. Das sind die Schwierigkeiten. Die reinen Zahlen sind erschütternd. 85% aller Schulen im Gazastreifen sind zerstört oder schwer beschädigt. In vielen Schulgebäuden wird nicht unterrichtet, sondern Vertriebene suchen hier Schutz. Und die Schüler im Zelt haben schon ein ganzes Jahr verloren. Schüler wie Islam Mohammed Fazi Abdin. Vor dem Krieg hat er mit seiner Familie in Rafah gewohnt, dann wurde er vertrieben. Ich träume davon, Arzt zu werden. Und um meinen Traum, mein Ziel zu erreichen, lerne ich. Als ich in der 8. Klasse war, war mein Schnitt 99,9%. Ich war der beste Schüler meiner Schule. Ich träume immer noch davon, Chirurg zu werden. Und ich lerne, damit ich das schaffe. Immerhin, er ist am Leben. Tausende Schülerinnen und Lehrer wurden im Gazakrieg schon getötet. Traumatisiert sind alle. 625.000 Schülerinnen und Schüler gibt es im Gazastreifen und vor dem Krieg hatte das Gebiet ein recht gut funktionierendes Schulsystem. 89% konnten lesen und schreiben. Jetzt gibt es Behelfsschulen nur für wenige. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat Plätze für 30.000 Schüler geschaffen. Mohammed ist 15 und einerseits froh, dass er einen Platz bekommen hat, aber... Ich bin immer nervös und habe Angst vor dem, was passiert. Ich frage mich, wann der Krieg endet. Und dann trifft mich der Verlust meiner Verwandten und meiner Lieben. Da, wo ich jetzt bin, das ist nicht mein Ort und nicht mein Zuhause. Basma Al-Gara, die Lehrerin, hat noch ein ganz anderes Problem. Unterrichtsmaterial wie Schulbücher oder Papier gibt es kaum. Sie kann sich schlecht vorbereiten, weil auch das Internet nicht immer geht. Dieses Jahr ist anders als alle Klassen, die ich bisher unterrichtet habe, denn wir unterrichten in einem Zelt und das ist schwierig. Aber Gott sei Dank beginnt nun der Unterricht, es gibt mehr reguläre Stunden und wir unterrichten den gesamten palästinensischen Lehrplan. Sie hofft, dass ihre Schüler mal Ärzte werden, Rechtsanwältinnen oder Lehrer, sagt sie, dass sie etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Fragt sich nur, für welche Gesellschaft, wo Gaza doch in Trümmern liegt und noch kein Ende des Krieges in Sicht ist. Nesmar Yabou ist auch 15 und war schon ein Jahr lang nicht mehr in der Schule. Seine Tage verbringt er jetzt damit, in langen Schlangen zu stehen, damit er und seine Familie Wasser haben und etwas zu essen. So wie ihm geht es vielen Kindern in Gaza. Dass er bald wieder in die Schule kann, glaubt er nicht. Ich kann nicht mehr zur Schule und meine Freunde sehen. Ich habe auch viele Verwandte verloren. Meine halbe Familie wurde getötet. Wir wurden auch vertrieben. Meine Familie ist zur Hälfte gestorben und die andere Hälfte blieb im Norden und leidet an Hunger und Angst. Wir sind sehr müde. Ich kann nicht das ganze Leben in Angst leben. Wenn wir ins Bett gehen, beten wir zu Gott aus Angst vor den Bomben. Wir haben Angst, irgendwo hinzugehen. Was ist das für ein Leben? Allah ist bei uns. Mehr kann ich nicht sagen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.